Jetzt stell dir doch uns mal kurz vor, was hast du so für einen Hintergrund, persönlich, beruflich, und wieso interessierst du dich für künstliche Intelligenz?
Also ich bin der Bruder von der Monika Thun. Auf die Weise ist das überhaupt zustande gekommen, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich von Jugend auf für Mathematik interessiert und ich bin in der DDR aufgewachsen. Zugang zu einem Computer hatte ich da lange Zeit nicht und erst nachdem wir in den Westen übergesiedelt sind, habe ich dann auch Computer benutzen können und lange Zeit wollte ich eigentlich Mathematik studieren und dann habe ich aber gedacht, die Informatik ist die jüngere Wissenschaft, da ist noch mehr zu finden und zu erforschen und der Traum von künstlicher Intelligenz, eine Maschine zu bauen, die denken kann, die Aufgaben lösen kann, die sonst nur ein denkender Mensch kann, der ist ein sehr alter Traum und es hat immer wieder Wellen gegeben, wo in der Industrie man versucht hat, sowas zu bauen. Und die erste Welle war eben schon, als ich ungefähr meine Matura gemacht habe und das flaute dann wieder ab. Ich habe in meiner Studienarbeit haben wir versucht, die Aufgabenblätter, die Studenten für Algebra bekommen haben, mit einem Computerprogramm zu lösen und wir konnten ungefähr 40% der Aufgaben von dem Themengebiet, was da war, automatisch lösen, indem man sowohl ein Programm, was rechnet, als auch ein Programm, was Schlussfolgerungen ziehen kann, miteinander kombiniert haben.
Sehr gut. Und dann bist du irgendwie bei IBM gelandet.
Genau. Ich habe erst mehr in einem technischen Chipdesign und so gearbeitet und dann bin ich 2001 nach Rüschlikon in das Forschungszentrum von IBM gekommen und ich habe lange Zeit eher Chipdesign und sowas gemacht, eher Sachen näher an der Hardware, aber eben in den letzten Jahren spielt auch bei IBM die künstliche Intelligenz eine sehr viel größere Rolle. Ungefähr sehr zu merken seit diesem Jeopardy-Wettbewerb, ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat, in 2011. Also Jeopardy ist eine amerikanische Quizshow, eine der bekanntesten Quizshows im amerikanischen Fernsehen. Und in 2011 hat ein IBM-Computer gegen die zwei All-Time-Champions in Jeopardy gespielt und hat haushoch gewonnen. Und das war so ein Startpunkt, wo dann wieder sehr viel mehr in künstliche Intelligenz auch bei IBM gemacht worden ist.
Also du schaffst einen Supercomputer, kann man sagen, eben wie der Jeopardy-Computer.
Habe ich und jetzt derzeit arbeite ich im Cloud-Bereich und im Cloud-Bereich gibt es eben auch viele Angebote rund um künstliche Intelligenz.
Jetzt, ich sehe schon gewisse, wir müssen glaube ich einen Schritt zurück machen.
Ja.
Also ganz einfach, was versteht man überhaupt unter künstlicher Intelligenz? Ich bin mal nachforschen, der Begriff kommt von 1965. Hat man gefunden, wie man ein Projekt finanziert hat und hat dann von künstlicher Intelligenz angefangen zu reden. Aber das ist ja, was ist, für ganz einfach beschrieben, was ist künstliche Intelligenz eigentlich?
Also eigentlich spielt da eine Rolle die Erwartungshaltung von einem Mensch, der mit dieser künstlichen Intelligenz zu tun hat. Ich interagiere mit einem Computer oder einem Gerät und stelle fest, das reagiert so, als würde ein Mensch da reagieren, ein intelligenter Mensch. Zum Beispiel war lange Zeit eine Spracheingabe zu machen an ein Gerät. Man hat lange gedacht, Sprache verstehen ist etwas, was Intelligenz erfordert. Und heute kennen wir Siri und Alexa und so, wo man eine Spracheingabe an ein Gerät machen kann. Und allein diese Sprache verstehen war lange Zeit, also sowohl von dem akustischen Signal in Worte und dann auch die Bedeutung der Worte umsetzen, um eben, wenn man während der Autofahrt sagt, bitte berechne mir jetzt die Route dort und dorthin, muss der Sinn von dieser Anfrage ja verstanden werden. Und am Anfang war das so, dass nur sehr wenige Worte verstanden werden konnten oder viele Worte, aber dann nur von einem Sprecher. Und heute haben wir uns daran gewöhnt, dass der Spracheingabe es an vielen Stellen gibt und dass das funktioniert. Und jetzt würden wir sagen, naja gut, aber da wird ja eigentlich, denkt die Maschine nicht, die versteht nur die Worte und dann sucht sie in der Datenbank oder so nach irgendetwas. Und deshalb haben wir jetzt höhere Ansprüche danach, wo wir sagen, ja, aber künstliche Intelligenz ist es erst, wenn es das und das kann.
Also es ist eigentlich einfach eine Informationsverarbeitung, ja, einfach, wo immer komplexer wird und immer mehr kann. Kann man, ja, das so beschreiben?
Was eben auch dazu kommt, ist, dass wir so viel mehr Wissen in elektronischer Form haben. Wikipedia zum Beispiel hat ja erst ungefähr 2000 angefangen, dass eben dann Wikipedia ein größeres Lexikon war als die größten auf Papier gedruckten Lexika. Und wenn wir einen sehr intelligenten Menschen, Professor oder so im Fernsehen sehen, dann beeindruckt er uns auch, weil er so viel weiß. Mhm. Wenn aber eben jetzt eine künstliche Intelligenz in Wikipedia nachsuchen kann, dann wäre das genauso. Ich mache eine Spracheingabe und frage nach, was ist TNT und wieso explodiert das? Dann reicht das, dass die KI den Satz umsetzt, in Wikipedia nachguckt und uns das vorliest und wir sind beeindruckt. Aber da ist es eigentlich die große Menge des Wissens, die der Computer zur Verfügung hat und die er verwenden kann. Und das hat lange Zeit gebraucht, um viele, viele Daten in die Form zu bringen, dass der Computer damit was anfangen kann. Bilddatenbanken, also das in der künstlichen Intelligenz ist ein großer Test, erkenne, ob auf dem Bild eine Katze ist. Aber um eine KI zu bauen, die das kann, brauche ich 10 Millionen Bilder und bei jedem Bild steht dabei, da ist eine Katze drauf oder nicht. Und das haben mal Menschen machen müssen, die vor dem Computer gesessen haben und die haben geklickt, Katze, keine Katze, Katze, keine Katze. Und das hat viel Zeit gebraucht, aber die künstliche Intelligenz kann nur so viel verarbeiten, wie sie auch Informationen hat. Und das ist also auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man diese vielen Daten in Computerform hat.
Ganz kurz zu mir, erzählt mir, der Gamer zu verdanken, dass künstliche, ja, Intelligenz heute so weit ist.
Das habe ich spannend gefunden. Das ist der zweite Teil, ist, künstliche Intelligenz braucht unheimlich viel Rechenleistung und die steht zur Verfügung, weil so viele Computerspieler anspruchsvolle Grafikkarten gekauft haben. Und die Firma Nvidia ist einer der größten Hersteller von Grafikkarten. Die hat jetzt eine Marktkapitalisierung größer als IBM, weil derzeit alle Leute Nvidia-Chips kaufen, um damit KI zu machen. Aber ursprünglich war das eben für ein Autorennspiel. Dann fährt das Auto die Straße lang und auf der Scheibe von dem Auto spiegeln sich die Gebäude, die da dran stehen. Also muss ich für jeden Bildpunkt auf dem Auto Glasscheibe ziemlich viel rechnen, wo kommt die Lichtquelle her und wie sieht dann das Gebäude auf der Seite an der Stelle aus. Und das braucht so viel Rechenzeit und damit das wie ein echt wirkender Film ist, braucht man dann also viele Milliarden Operationen pro Sekunde und das haben eben nur diese modernen Grafikkarten leisten können und die Computerspieler haben sich dann alle Jahr wieder 1000 Franken für die nächstbessere Grafikkarte ausgegeben und das hat die Entwicklung finanziert, dass man jetzt die Rechenleistungen hat, die dafür notwendig sind, um zu erkennen, ob eine Katze auf einem Bild drauf ist oder nicht.
Spannend! Wir haben schon ein bisschen einen Überblick gegeben, eine Einleitung, wo überall künstliche Intelligenz drinsteckt. Vielleicht kannst du sagen, es steckt ja neue Medien, als wir denken. Und vielleicht auch so, was für Chancen, also es tut ja eigentlich sehr viel Gutes, und was für Chancen siehst du so in der unmittelbaren Zukunft? Was wird möglich sein durch künstliche Intelligenz?
Also das Erste, das wird ja auch schon viel diskutiert, sind dann selbstfahrende Autos. Dass eben PKWs im Straßenverkehr sich komplett selber steuern. Und das hat die große Hoffnung, dass dadurch Unfälle vermieden werden, weil ein Computer nicht müde wird. Es sind sehr viele Unfälle passieren, weil der Fahrer übermüdet war und deshalb nicht schnell genug reagiert hat. Und ein Computer ist auch nach 20 Stunden Autofahrt noch genauso fit, wie er am Anfang war und kann immer noch genauso schnell reagieren. Und das kann der Computer nicht. Und das ist die erste Sache und das kommt sehr, sehr bestimmt in den nächsten Jahren und dann könnte man hoffen, dass dadurch Verkehrsunfälle vermieden werden. Ob dadurch dann mehr Auto gefahren wird, weil es ja nicht so anstrengend ist und das dann wieder eine negative Auswirkung hat, das kann ich nicht sagen, das könnte natürlich passieren. Und die zweite große Hoffnung sehe ich in der Medizin, wenn jetzt zu jeder Sorte Krebs im Spezialfall gibt es über 100.000 Publikationen im Laufe der Jahre, wo Einzelfälle beschrieben worden sind. Der Patient hat das und diesen Krebs gehabt und außerdem hat er noch das und das in seiner Krankheitsgeschichte gehabt. Und dann haben wir das so und so behandelt und das hat geholfen oder eben nicht. Wenn jetzt ein Patient zu einem Arzt kommt, der Arzt kann diese 100.000 Artikel zu dieser Krebssorte nicht kennen und er kann sie auch nicht alle lesen. Aber wenn jetzt eine KI die 100.000 Artikel durchsuchen kann und sagen, diese 5 Artikel sind die, die am besten auf deinen Patienten passen, guck dir die 5 Artikel an. Dann sind eben die Heilungschancen sehr viel höher, weil all das gesammelte Wissen einfacher zur Verfügung steht und das konkretere, das genauere Wissen da ist. Und das ist die zweite sehr große Chance, die ich sehe und an der gearbeitet wird. Und das dritte wäre die Entwicklung oder Entdeckung neuer Materialien. Also wenn ich sage, ich brauche einen Kunststoff, der gut wärmeleitend ist und folgende mechanische Festigkeit hat, um da eben eine Prothese zu bauen oder irgendwas, dann kann man eben aus der Kenntnis von ähnlichen Kunststoffen sagen, also ungefähr so müsste der neue Kunststoff aussehen und dann kann man das probieren, ob der dann die Eigenschaften hat. Und das wäre die dritte Variante, die uns helfen könnte, eben Energie zu sparen oder eben langhaltendere Geräte zu haben oder Dinge bauen zu können, die wir bisher nicht bauen können und so weiter.
Spannend. Jetzt ist das aber auch eine Entwicklung, wo unseren Arbeitsalltag prägen wird. Vielleicht sind ihr in der letzten Zeit auch über so Artikel gestoßen, die haben sich gehäuft. Ich habe mich gefragt, ja, muss ich meinem Kind jetzt von der KV-Lehre wirklich abraten? Oder ein zweites, sehr spannendes Interview mit David Shearer, wo gesagt hat, es wird massive gesellschaftliche Umwälzungen geben. Also da kann man ja schon ins Grübeln kommen, wenn man so Sachen hört.
Ja, solche Umwälzungen hat es ja in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Es hat auch Zeiten gegeben, wo man sagen würde, ich würde nicht mehr empfehlen, dass du Pferdekutscher wirst oder bestimmte von Hand. Lange Zeit gab es ganze Büros mit Leuten, die nur Briefe abgeschrieben haben, weil man keinen Drucker hatte, der einen Serienbrief produzieren kann. Und immer wieder gibt es solche Umwälzungen im Berufsleben und die wird es mit der Einzug von KI ganz, ganz bestimmt geben. Und das wird vor allem die KV-Berufe wird das sehr stark beeinflussen. Und die Frage ist, erstens bedeutet das für die, die in den Berufen dann noch da sind, die müssen die schwierigen Fälle machen. Die KI macht die 80% der Normalfälle, also was weiß ich, eine Autoreparatur und dann die Rechnung zu erstellen und so weiter. Und die 20%, wo jetzt ein Teil von Hand gefertigt werden musste und wie bewertet man dann das? Das muss dann jemand von Hand machen. Und das bedeutet, dass für die Restarbeit machen müssen, die Arbeit sehr viel anspruchsvoller ist. Wenn ich immer nur die schwierigen Fälle entscheiden muss und die Routinefälle nicht mehr habe, dann ist das eine sehr, sehr viel größere Belastung als die man bis jetzt hat. Und der zweite Fall ist, wer übernimmt die Verantwortung für die Entscheidung der KI? Also wenn die KI jetzt für einen Gartenbauer ein Angebot erstellt, und dann wird das Projekt 3-mal so teuer. Wer bezahlt dann? Also die Firma, die KI gemacht hat. Oder der Kunde muss dann bezahlen, auch wenn was anderes auf dem Angebot steht. Oder die Gartenbaufirma bleibt halt auf den Kosten stehen. Und diese Verantwortungsfragen bei Fehlentscheidungen der KI, das ist eine gesellschaftliche Frage. Die müssen wir alle miteinander entscheiden. Das können nicht Juristen alleine entscheiden. Das können nicht Techniker entscheiden und das können dann auch nicht die Endanwender, wenn man denen das dann überlässt, das zu entscheiden, ist es auch zu spät. Und diese Diskussion müssen wir haben und KI ist vom Prinzip her so, dass sie Fehler macht. Also man trainiert anhand von einem Modell und dann sagt man, ich habe jetzt eine Genauigkeit von 97%, also von der Millionen Katzenbilder, nämlich 900.000. Damit trainiere ich die KI Und dann gebe ich der KI die letzten 100.000 Bilder und gucke, in wie vielen Fällen ist sie richtig und in wie vielen Fällen ist sie falsch. Und dann wird es einen Prozentsatz geben, wo eine Katze auf dem Bild ist, aber die KI hat sie nicht gesehen. Nicht? Und genauso wird die KI, wenn wir sie im Berufsalltag einsetzen, Fehler machen. Und die Frage ist, bemerkt das dann jemand oder was passiert dann, wenn das nicht ist? Und das Problem ist, dass wir heute schon so viele Softwarefehler haben, die nichts mit KI zu tun haben und wo dann die Meinung ist, ja, da kann ich nichts dafür, das war ein Softwarefehler. Das sagt dann die Firma, also mit Sunrise habe ich so Probleme gehabt oder die Schweizer Post und die sagen, das war ein Softwareproblem, da kann man nichts machen. Und das ist einfach falsch. Gegen Softwareprobleme kann man was machen. Wenn man gründlicher arbeitet, gibt es weniger Fehler. Aber derzeit ist so die Einstellung, das ist halt so. Und wenn wir das schon bei normaler Software akzeptieren, wie viel mehr wird es dann sein? Ja, die KI hat gesagt, du kriegst jetzt die Behandlung nicht. Ja, wenn die KI das so sagt, kann ich da auch nichts dran ändern. Und dadurch, das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir protestieren und sagen, die KI ist nur ein Tool und am Ende muss jemand die Verantwortung für die Entscheidung tragen und muss sie eventuell auch korrigieren, auch wenn die KI was anderes vorgeschlagen hat.
Du hast eigentlich schon so ein bisschen das nächste Thema angeschnitten. Ist für uns ja wichtig, wenn wir in Konkurrenz zu KI stehen, dass wir auch wissen, was kann die nicht?
Ja.
Oder was wird sie auch so schnell nicht können?
Also was KI nie kann, ist Verantwortung übernehmen. Ja. Das ist eine Maschine. Die kann an nichts schuld sein. Also muss irgendwo jemand anders dann dafür gerade stehen, was die Maschine macht.
Und sie kann zwar Bedürfnis wahrnehmen, aber nicht Gefühl. Also als Beispiel. Oder eine Selbstreflexion hat eine KI auch nicht, oder?
Also Es gibt derzeit einen Teil in der KI und das versucht, Gefühle, die in einem Satz ausgedrückt sind, zu finden. Und das ist die Hauptanwendung, das sind eben all die sozialen Medien, Twitter und Facebook und so weiter, wo man rauskriegen möchte, ist das jetzt eine beleidigende Äußerung, weil da sind ja dann die Unternehmen verpflichtet, die zu entfernen. Und wenn es eben ein böser Sarkasmus gegen eine öffentliche Person ist, selbst dann möchte man das vielleicht dann schon unterbinden, dass es publiziert wird. Wir hatten in meinem näheren Umkreis einen Fall, wo über den Teams-Software ein Schüler eine beleidigende Äußerung gegen eine Lehrerin geäußert hat. Und die Frage ist, hätte nicht die Teams-Software diese Beleidigung schon finden müssen und gar nicht weiter verbreiten dürfen, dann wäre das ganze Problem gar nicht entstanden. Ja. Also im gewissen Sinne versucht man das aus Äußerungen, Gefühle, die in der Äußerung vorhanden sind, zu entdecken. Ja. Aber was KI-Software sehr, sehr schnell schlecht kann, ist sich in jemanden hineinversetzen. Ja. Weil das sich in jemanden hineinversetzen heißt, dass ich mein eigenes Empfinden projiziere. Aber die KI hat ja kein eigenes Empfinden, an dem sie das messen kann. Sie kann nur 100.000 Filmszenen nehmen, in denen dann, an der Stelle ist jetzt jemand traurig und der andere merkt das und dann kann sie sagen, ja, oh, der sieht jetzt auch traurig aus, weil das sah in Casablanca so aus. Ja.
Also, ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel ChatGPT sich durchgesetzt hat, weil die einfach bessere Normen setzt. Also, man nimmt einfach das, was niemand anstößt, erregt und dann ist es eigentlich eine gute Antwort und gleichzeitig wird ja das auch dann sehr, sehr eintönig. Jetzt hat es ja vor ein paar Monaten ein paar Experten gegeben, ich glaube 28, die sind rausgekommen und gesagt, wir müssen das Projekt jetzt mal stoppen. Ja. Wir müssen mal ein Moratorium machen, wo wir uns überlegen, wir müssen verbieten, dass es leistungsstärke KI-System gibt. Weil wir müssen jetzt erst mal wissen, kommt das gut, hat es positive Auswirkungen, sind die Risiken überschaubar. Was hältst du da davon und was macht dir so im Blick auf die Zukunft ein bisschen Bauchweh?
Also das ist Unfug, man kann das nicht, weil sowohl die KI-Software als auch die Grafikkarten, mit der man KI machen kann, sind ja so überall vorhanden und gerade ein Großteil der KI-Software ist auf öffentlichen Servern, sodass jeder das runterladen kann und damit selber ausprobieren kann. Und auch sehr viele Datensätze sind öffentlich vorhanden, mit denen ich eine KI trainieren kann. Und deshalb ist ein solches Moratorium, würde dann nur ein paar wenige Firmen betreffen, aber also China würde sich da sowieso nicht dran halten und eben all die böswollenden privaten Terroristen, was weiß ich, die würden da ja auch nicht anhalten. Deshalb hat ein solches Moratorium, ich finde, der Vorschlag des Moratoriums ist das Signal, die Gesellschaft muss sich stärker mit dem Thema befassen und muss darüber diskutieren und damit der gesellschaftliche Dialog Schritt hält mit der technischen Entwicklung. Und derzeit ist die technische Entwicklung plötzlich sehr viel schneller geworden und deshalb ist der Aufruf an das Moratorium, glaube ich, war nicht ernst gemeint, dass diejenigen wirklich glauben, dass das möglich ist, sondern es ist sozusagen die lauteste Form auszudrücken, Gesellschaft, da ist ein Problem und ihr müsst darüber mit nachdenken.
Ja. Und du hast gesagt, es gibt da wirklich auch Aspekte, wo das Problem sind. Du hast zum Beispiel gesagt, ja, KI und Krieg ist ganz eine schlechte Idee.
Ja, also es gibt eine Reihe Entwicklungen von KI, die sehr gefährlich sind. Und das eine ist, was wir jetzt in der Ukraine sehen. Es wird immer mehr Waffen, dass eine bewaffnete Drohne irgendeinen Panzer zerstört. Und derzeit ist das noch ferngesteuert. Das heißt, da sitzt irgendwo in einem Versteck einer mit einer Kamera und entscheidet dann so, und jetzt lass die Granate fallen. Aber der Schritt dazu, dass die Drohne selber erkennt, oh, das ist jetzt ein russischer Panzer, ich lasse jetzt die Granate fallen, ohne dass es jemand die Entscheidung getroffen hat, sondern der hat die Drohne losgeschickt und sagt, ja, such mal nach russischen Panzern. Dieser Schritt ist sehr, sehr klein und das ist natürlich ein sehr gefährlicher Schritt und es gibt ja da auch jede Menge Filme, in denen dann die KI sagt, ja, ich will mir jetzt nichts mehr von den Leuten, die mich losgeschickt haben, sagen lassen, also zerstöre ich jetzt deren Hauptquartier und dann kann ich machen, was ich will. Das ist ja auf die Weise schon sozusagen die Gefahr in dem Bewusstsein.
Du hast es so schön mal einen Satz, glaube ich, kommt aus einem Film, hast gesagt, wenn am Schluss nur noch Maschinen im Krieg sind, wird der Krieg nie enden.
Ja, so, das ist aus einem Roman, den ich gelesen habe, wo jemand sagt, wenn nur noch Maschinenkrieg führen, dann sind wir dauernd im Krieg, weil wenn die Generäle oder Politiker nicht zu den Müttern gehen müssen und sagen, dein Sohn ist leider umgekommen, dann sind eben die politischen Kosten, einen Krieg zu führen, irgendwo so gering und das wäre eine große Gefahr. Aber das wäre wahrscheinlich schon bei einem rein ferngesteuerten Krieg auch schon der Fall.
Wir bringen so langsam richtig Schlusskurve ein. Du hast gesagt, es braucht eine grosse Diskussion darüber, über den Umgang zu entscheiden. Das ist eigentlich der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Nicht verteufeln, nicht umarmen, aber wir müssen uns überlegen, wie gehen wir damit um. Was hast du so das Gefühl, können auch wir als Christen, als Christinnen beisteuern in diese Diskussion?
Also der eine Punkt, über den wir gesprochen haben, ist, es könnte sein, dass eine ganze Welle von Mühseligen und Beladenen zu uns kommen, die von der Welt mit KI überfordert sind. Die an Depression, an Ausgegrenztheit, an Einsamkeit leiden und dass diese Probleme, die wir jetzt haben, noch nichts im Vergleich sind, was in einer KI-Arbeitswelt auf uns zukommt. Wenn eben der Hauptdialog immer mit einer KI ist und nicht mit einem Kollegen an der Kaffeemaschine, dann fehlt da sehr, sehr viel.
KI wird nie eine herzliche Umarmung herkriegen.
Ja. Und das zweite Problem ist eben diese Frage nach der Verantwortung, dass man bei jedem Einsatz von von KI einfordern muss, wer trägt die Verantwortung schlussendlich für Entscheidungen, dass wir uns dann nicht damit zufrieden geben, zu sagen, ja, jetzt hat der Algorithmus hat das entschieden. Man, derzeit ist bei YouTube immer wieder, ja, wie die YouTuber damit umgehen, damit der Algorithmus von YouTube ihnen nicht ihre Videos sperrt oder so. Und dieses, das ist der Algorithmus, gegen den ich kämpfe. Nein, es ist ein Unternehmen und es sind Leute, die haben die Entscheidung getroffen, dass es so und so gehen soll. Und dieses Einfordern von Verantwortung, das ist der zweite sehr wichtige Punkt.
Das ist so. Mein Fazit an dem ganzen Thema ist eigentlich, wir gehen führen und wir sehen in der Entwicklung, es wird sehr viel wichtiger sein, dass man Sinnfragen stellt, dass man sich überlegt, was sind Werte, die wir haben, was wollen wir, was ist gesund. Und ich meine, das sind alles Fragen, wo im Grund im Evangelium drinstecken, wo wir Christen seit 2000 Jahren diskutieren. Und ich glaube, die werden noch viel wichtiger werden und da werden wir auch einen grossen Beitrag können haben. Wir können leider zur Schlussfrage kommen. Es ist ein bisschen populistisch, aber wir glauben als Christen ja eigentlich an eine real existierende Superintelligenz, die unser Leben geliebt hat. Mhm. Jetzt gibt es aber auch Transhumanisten und Genetiker, die sagen, ja, also den Mensch können wir mit künstlicher Intelligenz noch viel besser machen. Mhm. Jetzt läuft künstliche Intelligenz unserem Schöpfer so den Rang ab und werden wir wirklich besser durch das?
Also, es gibt Gruppen, die sagen, der Antichrist, von dem in der Offenbarung die Rede ist, ist eine künstliche Intelligenz. Und das hat eine gewisse Logik. Also für uns ist wichtig, dass Gott als Jesus Mensch geworden ist. Und eine KI ist eben genau nicht Mensch. Das heißt, der Antichrist ist sozusagen vom Gegenteil her eben gerade nicht Mensch, sondern eben irgendwas Bösartiges anderes, was aber eben die Qualitäten einer Intelligenz oder den Anschein einer Intelligenz hat. Das Zweite könnte sein, dass eben eine Gesellschaft sich dahin entwickelt, dass KI immer mehr versucht, uns Entscheidungen abzunehmen. Aber die Entscheidungen sind ja das, was ja, unser Leben vor Gott ausmacht. Und, das heißt, man muss immer wieder den Mut haben, eine Entscheidung, die einem die KI vorgeschlagen hat, dann auch mal nicht zu treffen. Also, mir geht es beim Autofahren manchmal, ich habe das Navi eingestellt, aber ich entscheide mich, einen anderen Weg zu fahren. Und an jeder Kreuzung, oder ich fahre erst noch woanders vorbei. Und die ganze Zeit sagt das Navi, du musst jetzt umdrehen, du musst jetzt rechts fahren oder so. Und ich finde das unheimlich anstrengend, das dann nicht zu machen. Also man kriegt die ganze Zeit die Anweisung, mach jetzt das. Ja. Aber man weiß nicht, ich will das aus dem und dem Grund, will ich das nicht machen. Aber das ist unheimlich anstrengend. Und das wird dann eben, das ist jetzt nur mal Autofahren, wo es sehr trivial ist, wenn das jetzt sehr viele andere Sachen betrifft. Also Partnerwahl, eine KI, die sagt, der und der wäre jetzt der Richtige für dich. Sagen wir dann, okay, muss das jetzt funktionieren, weil die KI hat es gesagt.
Also es ist eine Chance, aber es wird nicht zwangsläufig alles besser durch künstliche Intelligenz. Danke dir vielmals. Du bist nachher auch noch da, man kann dich sicher mit Fragen bombardieren. Aber sehr, sehr spannend. Danke dir vielmals.
Ja. Danke.